Ja, wir haben jetzt in den Liedern schon viel von Hoffnung gesungen, gehört. Aber häufig, wenn wir an Hoffnung denken, dann ist es manchmal so weit entfernt. Ich hoffe, dass es irgendwann mal irgendwie besser wird. Aber die Hoffnung soll einen Unterschied in unserem Leben machen. Und in Römer 15, Vers 13 steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott beschreibt sich als ein Gott der Liebe, wie wir im Lied gehört haben, aber auch selber als Gott der Hoffnung. Und das sagt er, das soll jetzt einen Unterschied machen. Nicht nur, ja, dass der Glaube, dass es einen Gott gibt, irgendwie irgendeine Hoffnung für die Ewigkeit gibt. Das tut sie. Aber diese Hoffnung soll uns jetzt mit Freude und Friede erfüllen, unabhängig von den Umständen. Und die Hoffnung kommt nicht durch ein Ignorieren von Tatsachen, sondern durch das Erkennen eines Ausweges. Und durch das Erkennen, dass Gott wirkt, dass er dabei ist, dass er führt und leitet und dass ich ihm vertrauen kann. Und wir haben vorhin in der Bibellese aus 2. Könige 6 gehört. Und das ist quasi der Text direkt vor unserem Text. 2. Könige 7 ist unser Text für heute. Und ich wollte das Vorige gelesen haben, dass man weiß, das ist der Zusammenhang. Da war viel von einem König von Aram die Rede. Es wäre das heutige Syrien. Ja, die Hauptstadt war Damaskus, so wie heute in Syrien. Und von dort kamen immer wieder Angriffe. Und jetzt lesen wir, wie es dann in den ersten 4 Versen in 2. Könige 7 beschrieben wird. Da sagte Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und 2 Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl sowas geschehen? Er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lass uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Wenn sie uns töten, dann sterben wir. Klingt nicht besonders hoffnungsvoll, oder? Und wir sollen die aussichtslose Lage einsehen. Hier war es ein bisschen beschrieben, wie Samaria quasi eingekesselt war. Samaria war die Hauptstadt des damaligen Nordreiches. Israel war zu dem Zeitpunkt in 2 Teile geteilt. Das leicht rosane ist das Israel, das darunter das grüne, das man das abgeschnitten ist, das war Juda, das war der südliche Teil. Oben sieht man Damaskus, wo die Wege anfangen und da, wo die Flagge ist, das ist, wo Samaria war. Und die waren eben die Heere drumherum, das ist jetzt natürlich eine künstlerische Darstellung, wie genau das aussah, wissen wir nicht. Warum ich das Bild reingenommen habe, ist, weil wir nicht unbedingt immer verstehen, sie saßen im Tor. Du sagst, naja, ist das wie beim Eingang hier, wo wir reinkommen, ein Tor in den Innenhof oder so. Die waren schon ein bisschen größer, das ist dieses vorgebaute Stück, das hatte damals eigentlich jede Stadt und da waren sie drin, vermutlich um zu betteln. Und wir haben auch schon in Kapitel 6, deswegen habe ich diesen furchtbaren Abschnitt lesen lassen, dass die Situation einfach furchtbar war, dass sie kaum überleben konnten. Und in dieser Situation wird eben auch von den Aussätzigen berichtet, die dann es noch mal schwerer hatten, ausgegrenzt waren von der Gesellschaft und sie sahen ihre einzige Chance darin, zum Feind überzulaufen und zu hoffen, dass dieser sie am Leben lässt. Und in der Situation verkündet Elisa und sagt, morgen um diese Zeit wird es reichlich geben. Und wir haben da die Maße und den Preis gelesen, der sagt uns nicht so viel was, aber wenn du bei der Bibellese aufgepasst hast, dann war es irgendwie das 20-fache für den Kopf eines Esels. Was man damit machen will, weiß ich nicht. Aber irgendwie auch davon was essen will. Er sagte, das war unbezahlbar. Und er sagte, morgen wird es Getreide zur Genüge geben. Und da war eben einer der Berater des Königs und sagt, unmöglich. Also selbst wenn Gott irgendwie Fenster des Himmels aufmachen würde, wenn er quasi Getreide vom Himmel regnen lassen würde, das wäre nicht möglich. Unsere Lage ist so aussichtslos. Und vielleicht geht es auch dir so. Nicht, dass du unbedingt am Verhungern bist, aber dass jede Botschaft der Hoffnung für dich wie ein Hohn und wie ein leeres Versprechen klingt. Es gibt einfach nichts in deinen Umständen, was dir irgendwie Hoffnung macht und Gott scheint ganz weit weg zu sein. Ich weiß, es gibt diese Zusagen, aber die klingen so ein bisschen wie hier, zu gut, um wahr zu sein. Aber woran liegt das? Wir lesen in Jesaja 59 in den ersten beiden Versen: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Und sagte, ich höre, wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr umkehrt zu mir. Das Problem ist also nicht Gottes Unfähigkeit, sondern häufig unser Unglaube. Dass wir ihm nicht zutrauen, dass er eingreift. Und das würden wir so nie sagen, weil das klingt so unbiblisch. Und schon gar nicht hier im Gottesdienst. Aber es ist das, was wir manchmal denken und fühlen, wenn wir zu Hause sind, wenn wir bei der Arbeit sind, wenn die Sachen nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die waren hier in einer solchen Situation und sagen, wir haben zwar vorher schon erlebt, was wir in Kapitel 6 gelesen haben, dass Gott befreit hat und dass die Aramäer dann erstmal wieder zurückgegangen sind nach Damaskus, aber jetzt sind sie wieder da und wir glauben nicht, dass das irgendwie, dass es einen Ausweg gibt. Wir zweifeln daran, dass es irgendeine Hoffnung noch gibt. Und dann gehen sie also in dieses Lager und ich lese einmal weiter in 2. Könige 7, Vers 5. So machten sie, das sind diese vier Aussätzigen, sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte, ihre Pferde, ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzige an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eins der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Was wir als nächstes sehen ist, lass dich von Gott überraschen. Die Aussätzigen kommen mit dieser Überzeugung zu sagen, ich weiß nicht, ob die uns am Leben lassen, aber schlimmer als verhungern hier geht auch nicht. Also wir gehen dorthin und kommen in das Lager und es ist keiner da. Die Feinde sind weg. Und der Text gibt uns hier die Erklärung, wie Gott das gemacht hat, dass er also diesen feindlichen Soldaten eine Einbildung gab, dass es irgendwie ein anderes Heer kommt und sie angreifen will. Du sagst, ja, schön und gut, aber das ist eine Geschichte aus der Bibel. Das ist so lange her und was hilft mir das? Ich glaube, was wir aus diesem Teil entnehmen können, Gott hat nicht nur die Kontrolle über die Gläubigen, sondern auch über die Gottlosen. Sie tun zwar nicht, was er sagt, aber sie tun nicht mehr, als er erlaubt. Hier waren die Syrer, die haben Israel angegriffen. Und Gott gibt ihnen, dass sie etwas hören, was anscheinend gar nicht da gewesen ist, und sie fliehen. Sie haben nicht gefragt, Gott, was möchtest du? Sie durften angreifen, aber sie durften zu dem Zeitpunkt Samaria nicht einnehmen. Gott hat die Kontrolle. Und das dürfen wir, und das darfst du in deiner Situation wissen. Gott lässt schon einiges zu, aber nur so viel, wie er weiß, dass wir mit seiner Hilfe tragen können und dass er gebrauchen möchte für unser Leben. Wir haben nicht immer eine Erklärung. Selbst hier in dem Bibeltext war keine Erklärung, das war genau der Grund, warum die Syrer angreifen durften. Aber wir dürfen sehen, wie Gott das gebraucht hat, um ihnen zu zeigen, hey, ihr lebt euer Leben und ihr vergesst mich. Ihr wisst zwar über mich und ihr habt noch eure Gottesdienste, aber ich bin kein realer Teil in eurem Leben. Wenn die Feinde kommen, denkt ihr, wir müssen irgendwie die Mauern stärken und wir müssen uns genug mit Nahrungsmitteln versorgen und dann werden wir hoffentlich irgendwie durchkommen. Und er sagt, hallo, wo bin ich? Glaubst du? Ja, und wieder, die würden sagen, natürlich glauben wir, dass es Gott gibt. Aber die Syrer können wir sehen. Und die haben Waffen. Und die haben uns umzingelt. Und wir haben nichts zu essen, das können wir auch sehen. Und Gott sagt, ja, aber ihr seht nur auf das, was vor Augen ist. Und ihr seht nicht auf mich. Und ihr setzt eure Hoffnung auf das, was sichtbar ist und nicht auf den, der nicht sichtbar ist. Ihr setzt eure Hoffnung auf die Dinge und nicht auf den Herrn. Und er möchte den Israeliten sagen, wacht auf, schaut, ich bin doch noch da. Ihr redet von mir, aber glaubt ihr mir auch? Und wie wir gelesen haben, die Soldaten waren dann also geflohen, hatten alles zurückgelassen, was sie erbeutet hat. Und die Aussätzigen wussten das erstmal nicht, sondern kamen dann hin und waren ganz überrascht. Und was haben sie gemacht? Und was jeder Halbverhungerte machen würde, haben sich erstmal draufgestürzt und gegessen und sich Vorräte angehäuft. Aber das ist nicht der Grund, warum das in der Bibel steht. Der Grund, warum dieser Text in der Bibel steht, ist, Gottes Berichte bezeugen seine Treue zu seinen Versprechen. Er hatte durch Elisa sagen lassen, pass auf, morgen wird mehr als genug Nahrung da sein. Und die Menschen haben wieder auf ihre Vorräte geschaut, auf die Feinde vor dem Tor geschaut und haben gesagt, geht nicht. Ausgeschlossen. Und Gott sagt, doch. Gott geht nicht nach Wahrscheinlichkeit. Weil er Gott ist. Und ihm ist nichts unmöglich. Und wir müssen das in Anspruch nehmen. Das heißt nicht, dass jedes Mal, okay, ich wach morgen auf und alle Probleme sind weg und die sind alle geflohen. Nicht immer. In dem Fall war es der Fall. Aber wir sollen auf diesen Herrn blicken und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass solange du die da lässt, meine Herausforderung, meine gesundheitlichen Probleme, meine finanziellen Probleme, meine Nachbarn, meine Eltern, meine Kinder, mein Ich, meine sündige Natur, hast du einen Plan damit? Und du wirst mir helfen und ich kann mit deiner Hilfe richtig reagieren. Ich muss nicht die Hände in die Luft werfen und sagen, es ist alles aus, es ist vergeblich, morgen sind wir eh und je tot. Sondern zu sagen, Gott, ich weiß nicht, was der Ausweg ist, aber ich muss dir nicht verraten, was der Ausweg ist, sondern ich muss dir vertrauen, dass du der Ausweg bist und dass du führst und leitest. Und was wir hier auch sehen können, Gott braucht keine Helden, die für ihn den Sieg erstreiten, sondern Zeugen, die seinen Sieg bestätigen können. Kannst du das nachvollziehen? Wer sind hier die Helden? Es sind Aussätzige, die kommen und sagen, wir sind am Verhungern, wir probieren es mal, wir überliefern uns dem Feind, vielleicht lässt er uns am Leben. Heldenhaft. Nee, verzweifelt. Aber das ist gerade, in der Bibel geht es nicht darum, dass wir so heldenhaft sind. Hier sind Aussätzige, die verzweifelt sind und die haben nicht den Sieg errungen. Die sind nicht in das Lager der Aramäer marschiert und haben gesagt, wir vertreiben euch alle. Die sind von sich aus abgehauen, weil sie eine Stimme gehört haben. Sie waren nicht da als die Helden, die Syrer besiegt haben. Sie sind gekommen als die Zeugen, die gesagt haben, die Syrer sind weg. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung, aber sie sind nicht da. Wie weißt du das? Das Essen war noch da und die Feinde waren weg und ich habe es genommen. Ja? Und sie hatten dieses Zeugnis zu sagen, wir haben das einfach in Anspruch genommen. Die Aussätzigen werden auch niemals namentlich erwähnt. Wir wissen nicht, wer sie sind. Es geht nicht um sie. Und sie hatten auch keine besonderen Qualifikationen. Es waren die gebildetsten Aussätzigen in ganz Samaria. Keine Ahnung, sagt nichts davon. Ja? Sie klingen fatalistisch, sie waren völlig verzweifelt. Aber sie finden Rettung. Nicht durch den Feind, sondern durch Gottes Wirken. Und sie kommen hin und das Erste, was sie tun, ist sich bedienen. Das klingt doch so ungeistlich, oder? Also, so wenn es so geistliche Helden wären, die wären doch, wir sehen das und wir schauen und schauen vielleicht noch drumherum und wir gehen als Erstes zurück und sagen Samaria Bescheid und sagen, Gott hat einen großen Sieg errungen und kommt raus und bedient euch. Aber was wir lesen ist, sie gingen hin, setzten sich hin, haben erstmal gesagt, da gibt's was, haben sich reichlich bedient. Steht sogar drin, sie haben das Gold und Silber genommen und es versteckt. Und weil das ja vielleicht irgendwann nicht mehr reichen könnte, sind sie zurückgekommen, haben noch ein weiteres Zelt erbeutet und auch das für sich in Anspruch genommen. Wir dürfen Gottes Segnung in Anspruch nehmen. Und Gott sorgt nicht nur für uns im geistlichen Bereich. Manchmal, wir trennen das. Wir sagen, ja, ich weiß, Gott ist da für meine Seele. Aber Gott hat uns ganzheitlich geschaffen. Der hat nicht nur Seelen geschaffen. Ihr schwebt hier alle nicht nur als Seelen vor mir rum, sondern da sind Körper, in denen diese Seele ist. Und Gott sorgt auch für den ganzen Körper. Jesus hat in Matthäus 15, Vers 32, ist eine der Speisungen, die Jesus, wo er für die Menschen gesorgt hat, indem er ihnen Essen gab. Und ich lese es einmal kurz vor, Matthäus 15, 32. Da lesen wir, als Jesus seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Jesus zeigt hier, es geht ihm nicht nur um die Lehre, es geht ihm nicht nur um unser Wissen, es geht ihm nicht nur um die Theologie und die Theorie, sondern es geht ihm um uns als ganzes Menschen. Und deswegen sieht er das und sagt, ich sehe diese und was ist seine Reaktion? Er war innerlich bewegt. Unser Zustand, dein Zustand bewegt Gott. Es ist ihm nicht egal. Manchmal wir berichten Leute was und wir kriegen vielleicht nicht die Reaktion, die wir erwartet haben. Vielleicht sind die Leute nicht so mitfühlend, wie du es dir erhofft hast. Vielleicht können sie damit nichts anfangen und verstehen nicht, was das mit dir macht. Vielleicht sagen sie, ja, habe ich auch mich, ich kann damit umgehen. Und wir sind alle unterschiedlich. Aber Gott hat uns gemacht. Und er kennt, wie wir sind. Er kennt die äußeren Umstände und er kennt die Herzenszustände. Und er weiß, was das mit uns macht. Und er sagt, ich sehe diese Menschen. Und ich so, ach, so viel Arbeit. Ja, manchmal, wenn wir viel sehen, dann sagen wir, oh Mann, das ist wieder viel zu tun. Für Gott ist es nicht viel Arbeit. Aber er ist bewegt von ihrer Not, von ihrem Zustand. Und er sieht das und sagt, ich bin innerlich bewegt und ich werde eingreifen. Und auch hier hat Gott für sie gesorgt. Und wir lesen keinerlei Vorwurf zu sagen, das, was ich eben geäußert habe, zu sagen, hey, das war ziemlich egoistisch. Lesen wir nicht. Sondern Gott hat auch für sie gesorgt. Das heißt, Gott kümmert sich nicht nur um deine Seele, sondern auch um deine Sorgen. Es ist ihm nicht egal. Vielleicht weiß kein Mensch davon. Vielleicht willst du nicht, dass irgendjemand das erfährt. Aber Gott weiß es. Und du kannst es ihm sagen. Und er kümmert sich. Es ist ihm nicht egal. Aber dann kommen sie doch dazu und sagen, das ist nicht recht, was wir hier so machen. Verse 9 bis 11. Dann sagten sie, das sind wieder die Aussätzigen, einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Nun kommt, lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen, wir sind in das Heerlager Arams gekommen und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte, so wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Wir haben gesehen, erst die Verzweiflung, haben dann jetzt gesehen, dass sie überrascht waren von Gottes Wirken. Und dann drittens, verkündige die frohe Botschaft. Die Aussätzigen merken und sagen, hey, was hier ist, das können wir nicht für uns behalten. Die in der Stadt sind auch am Verhungern. Wir müssen es ihnen sagen. Bisher hatten sie für sich genommen, hatten es dann versteckt. Aber Gott gibt Segen nicht, damit wir diesen verstecken, sondern damit wir diesen verteilen. Heißt nicht, ich muss alles weggeben, was ich habe. Aber es heißt gerade, wenn ich von Gott gesegnet bin, vielleicht auch in Lehre gesegnet bin, in Ermutigung gesegnet bin, in etwas, was mich angesprochen hat, dann gibt er das nicht, damit wir es nur für uns behalten. Wir sollen es erstmal für uns in Anspruch nehmen, so wie die Aussätzigen das Essen für sich in Anspruch genommen haben. Sie haben es im wahrsten Sinne des Wortes verinnerlicht. Ja? Er sagte, wir dürfen Gottes Segnung verinnerlichen, aber wir sollen es nicht einfach nur alles für uns behalten, sondern wir sollen es dann auch verteilen, wir sollen es weitergeben. Und die haben hier erkannt zu sagen, hey, das wäre, wir würden uns schuldig machen, wenn wir das nur für uns behalten, wenn wir schweigen. Aber vielleicht haben sie sich auch überlegt und gesagt, was werden die Leute sagen? Werden sie uns glauben? Wir sind Aussätzige, wir dürfen gar nicht zu denen kommen. Wir müssen immer rufen, unrein, unrein. Und wir haben nicht wirklich Beweise. Die Beweise haben wir versteckt oder aufgegessen. Sie hätten noch andere holen können, aber und dann mitten in der Nacht. Ist vielleicht eine ungünstige Zeit. Aber sie lassen sich nicht von diesen möglichen Reaktionen abhalten, sondern sie tun, was recht ist. Und wenn du genau zugehört hast, als ich es vorgelesen habe, da haben sie da am Anfang gesagt, wir tun nicht recht, dieses ist ein Tag guter Botschaft. Und als Jesus die Bibel gelesen hat, hat er vermutlich die griechische Übersetzung gelesen, die war gang und gäbe zu der Zeit. Und in dem griechischen Text hier, was wir dann auch im Neuen Testament haben, steht für gute Botschaft Evangelion oder das deutsche Evangelium. Er hat gesagt, hey, wir haben ein Evangelium. Wir haben eine gute, eine frohe Botschaft. Und wir würden uns schuldig machen, wenn das, was wir von Gott erlebt haben, für uns behalten, wenn wir es nicht weitersagen, wenn wir nicht den anderen sagen, kommt raus, da gibt es Hoffnung. Und da sehen wir und sagen, das können wir für uns nehmen. Wir haben das Evangelium, wir haben die frohe Botschaft, dass Gott nicht nur für unsere leiblichen Bedürfnisse gesorgt hat, sondern dass Jesus Christus, Gottes Sohn, auf diese Erde gekommen ist, für die Schuld, die wir auf uns gehäuft haben, am Kreuz gestorben ist. Damit jeder, ob in Samaria, in Nürnberg, in all den Orten drumherum, in Peru, in Australien, wer weiß wo, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Versöhnung mit Gott und eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die auch von den Umständen nicht geraubt werden kann. Und selbst die Aussätzigen haben erkannt und haben gesagt, weißt du was? Das dürfen wir nicht für uns behalten. Gott hat uns so gesegnet. Wir dachten, wir würden sterben. Und jetzt haben wir Leben. Und wir haben erkannt, wir waren geistlich tot und jetzt haben wir neues Leben. Und Gott gibt das jedem, der dieses für sich in Anspruch nimmt. Und das ist seine Einladung. Aus diesem Abschnitt kommt das Zitat von Bodo Schwing, vielleicht hast du es auch schon gehört. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt. So ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Wir sagen einfach nur, hier ist, wo ich Brot gefunden habe, wo ich Leben bekommen habe. Ich bin mit meiner Schuld zu Gott gekommen und ich habe annehmen dürfen, dass er mir vergeben hat durch das Werk Christi am Kreuz. Und er wird bei dir genau das Gleiche tun, wenn du es auch für dich in Anspruch nimmst. Aber Jesus gebraucht gerade eben dieses auch mit dem, dass er das Brot des Lebens ist, in Johannes 6, nicht nur für, dass er körperlich für uns sorgt, sondern eben auch für unsere geistlichen, inneren Bedürfnisse. Ich lese dort ein paar Verse aus Johannes 6, ab Vers 27. Da mahnt Jesus und sagt, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater, hat Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr glaubt an den, den er gesandt hat. Und da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der, wer der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihm, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Jesus sagt, komm zu mir. Ich stille die Bedürfnisse und ich kümmere mich auch um das Essen und Trinken. Heißt nicht, ich beam das in deinen Kühlschrank, aber ich sorge für dich. Ich bin da für dich. Aber mehr als das, ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe dir ein sinnerfülltes Leben und ich gebe dir die Kraft für jeden einzelnen Tag. Und die Bettler gehen also zurück, die Aussätzigen, und erzählen es in der Stadt, was sie gesehen und gehört haben und dass auch die Einwohner davon profitieren können. Und so haben es später auch die Apostel gesagt. In Apostelgeschichte 4, Vers 20 sagen sie, wir können nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sagen wir auch, ich kann nicht anders. Das, was Gott an mir getan hat, wie er mir vergeben hat, das muss ich auch anderen weitergeben. Was ist mit den Aussätzigen weiter passiert? Keine Ahnung. Sie werden mit keinem weiteren Satz erwähnt. Sie hatten ihre Aufgabe erfüllt. Sie gingen hin, haben der Stadt gesagt. Was die damit machen, das lesen wir gleich, aber nicht mehr, was mit ihnen passiert ist. Okay? Das heißt aber auch, wir sind nicht dafür verantwortlich, was andere mit der Botschaft machen. Wir sind dafür verantwortlich, ihnen die frohe Botschaft zu überbringen. Sie sagten, komm, lass uns gehen, wir machen uns schuldig, wenn wir es nicht tun. Was jetzt die Stadt damit macht, ob die uns glaubt oder nicht, das ist deren Sache. Wir haben so viel von Gott bekommen und er möchte, dass wir das auch weitergeben. Und sie hatten sich vorher vielleicht Sorgen gemacht und gesagt, ja, aber was denken denn die Leute über uns? Was machen die damit? Wir haben nicht für alles eine Erklärung, aber wir haben für jeden das Evangelium. In Johannes 7 heißt es, an dem letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er hat nicht alles erklärt. Die Aussätzigen haben nicht alles erklärt. Wie ist das gekommen? Warum wart ihr da? Was hat euch motiviert? Weiß ich nicht, steht da nicht. Warum passiert das bei mir? Warum wurde ich als Kind so vernachlässigt oder so behandelt? Warum hat mein Mann mich so behandelt? Warum haben meine Eltern mich verlassen? Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott sich weiter kümmert. Und dass er anders ist als wir Menschen. Und dass er sagt, ich bin treu zu meinen Verheißungen. Komm zu mir. Und nicht nur, ich gebe dir was zu trinken, damit es dein Durst stillt für 20 Minuten, sondern wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, wessen Leib? Deinem. Werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir das in uns aufgenommen haben, dann kann aus uns heraus dieses durststillende Wasser fließen, dann können wir diese Botschaft weitergeben. Aber wir wollen ja noch wissen, wie es ausgeht. Lesen nochmal weiter, 12 bis 15. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Knechten, ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns gemacht haben. Sie haben erkannt, dass wir Hunger leiden. Da sind sie aus dem Lager abgezogen, um sich im Feld zu verstecken, indem sie sich sagen, wenn sie aus der Stadt rauskommen, dann wollen wir sie lebendig ergreifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer von seinen Knechten und sagte, man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig sind. Siehe, ihnen wird es ja doch ergehen wie der ganzen Menge Israels, die hier übrig geblieben ist. Die am Ende ist. Schicken wir doch hin und lasst uns sehen. So nahmen sie 2 Wagen mit Pferden und der König schickte hinter dem Heerlager Arams Männer her und sagte, geht hin und seht. Und sie zogen hinter ihnen her an den Jordan und siehe, der ganze Weg war voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Und die Boten kehrten zurück und berichteten es dem König. Wir sehen hier, Gott bestätigt die Botschaft. Der König, als er zuerst davon hört, sagt, das ist garantiert so ein militärischer Trick. Die wollen, dass wir die Tore aufmachen, damit sie uns leichter überwinden können. Und so denken auch Leute heutzutage. Wenn ihr das Evangelium verkündet, das muss ein Trick sein. Es kann nicht wahr sein, dass Christus alles für uns bezahlt hat. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Es kann nicht sein, dass etwas umsonst ist. Da ist doch irgendwie versteckt. Ihr wollt uns bestimmt als Mitglieder gewinnen. Und dann müssen wir doch wieder bezahlen. Da ist garantiert ein Trick dahinter. Und Gott sagt, geht hin. Einer der Knechte überredet ihn und sagt, tu doch das Einzige, was Sinn macht. Prüfe die Fakten. Und der König nimmt das an und sagt, geht und seht. Und das dürfen auch wir tun. Wenn wir Zweifel haben, wenn wir Fragen haben, geht und seht. Geh hin, prüfe es selber. Wenn du Fragen oder Zweifel hast, stelle dich ihnen. Wir haben hinten in unserer Bibliothek ein Buch, Ungelöster Fall Christentum. Ich lese einen kurzen Abschnitt daraus. Da schreibt der Autor, wenn Sie, so wie ich es früher tat, die Bibel skeptisch ablehnen, können Ihnen meine Erfahrungen und Einsichten helfen, die Schreiber der Evangelien in einem neuen Licht zu sehen. Wenn Sie Christen begegnet sind, die ihren Glauben nicht ausreichend verteidigen konnten, möchte ich Sie bitten, geduldig mit uns zu sein. Da die christliche Überlieferung intellektuell widerstandsfähig und gehaltvoll ist, auch wenn wir Gläubigen hin und wieder nicht in der Lage sind, ihre herausfordernden Fragen überzeugend zu beantworten. Die Antworten sind vorhanden. Sie müssen nicht erst ihr Gehirn ausschalten, um zu glauben. Ja, es ist möglich, wegen und nicht trotz der Beweise ein Christ zu werden. Vielen von uns ist genau das passiert. Und dann beschreibt er die Argumente in diesem Buch. In diesem Fall waren die Belege, dass die syrische Armee geflohen ist und es sagte, sie verfolgten ihre Kleidungsstücke bis an den Jordan. Du sagst, ja gut, also das ist so ein bisschen wie bei dem Märchen, bei Hänsel und Gretel, ne? So ein bisschen Brocken und die laufen da hinterher. Okay. Bis an den Jordan ihre Kleidungsstücke sind 60 Kilometer. Luftlinie. Also vermutlich noch ein bisschen länger. Okay? Also die sind hinterher und haben gesagt, ja, die sind wirklich weg. Belegt durch den abgeworfenen Ballast. Und die Boten haben das beobachtet und dann Bericht erstattet. Und das hat dann Samaria damals gerettet. Aber was hilft uns das? Wir wohnen nicht in Samaria und das ist lange her. Es zeigt uns Gottes Fähigkeit. Aber das war dann ja auch nur eine kurzfristige Bewahrung vor dem leiblichen Tod. Das größere Wunder ist, dass Gott uns nicht unbedingt vor dem leiblichen Tod bewahrt, aber er uns bewahrt vor dem ewigen Tod. Und so sind auch die Apostel dann nach Jerusalem wiedergegangen, nachdem Jesus gestorben ist, sie ihn gesehen haben, dass er von den Toten auferstanden ist. Und sie sagen, Apostelgeschichte 2,32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Wir können es bezeugen. Und wir geben unser Leben dafür. Wir sind überzeugt, Christus lebt. Und selbst wenn es uns jetzt das Leben kosten sollte, was eine Möglichkeit ist, werden wir auferstehen von den Toten, so wie Jesus das getan hat. Ganz schnell zum Schluss die Auswirkung der Botschaft. Vers 16, da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Arams. Da wurde ein Maß Weizengrieß für einen Schekel und zwei Maß Gerste für einen Schekel verkauft, nach dem Wort des Herrn. Und dann wird noch in den Versen 17 bis 20 beschrieben, wie dieser Aufseher dann die Aufsicht über das Tor hatte und alle rennen raus und er wird totgetrampelt. Also wir wollen noch ganz kurz sehen, reagiere auf die Botschaft. Das Volk stürzte sich auf die Güter und das Essen und es wurde tatsächlich, wie wir eben gelesen haben, sehr billig verkauft. Das heißt aber auch, es reicht nicht, die Botschaft zu hören, wir müssen sie auch in Anspruch nehmen. Es reichte nicht für die Bewohner von Samaria zu sagen, das sind mal gute Nachrichten. Mal schauen, ich bleibe zu Hause. Sie mussten hinausgehen, sie mussten sich das, was Gott zur Verfügung gestellt hatte, auch in Anspruch nehmen. Also sie haben gehört, sie sind hinausgerannt, sie gingen hinaus, aber wenn sie denen beim Hinausgehen totgetrampelt haben, dann war das vermutlich nicht so ganz geordnet. Es ist passiert, wie Gott gesagt hat. Wir hatten vorhin schon Vers 2 gelesen, wo Elisa das vorhergesagt hat. Du glaubst nicht. Du sagst, das könnte selbst Gott nicht tun. Du wirst es sehen, aber du wirst es nicht mehr erleben. Genau das ist geschehen. Heißt das, es wird jedem so, wenn ich das nicht jetzt gleich glaube, dann werde ich sterben, dann werde ich totgetrampelt? Das wäre zu verallgemeinert. Aber wer die Rettung nicht im Glauben annimmt, der hat nichts davon. In Johannes 8, Vers 24 heißt es, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Es sind immer einige, die lehnen die Botschaft ab, die sagen, glaube ich nicht, kann nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Dann sagt er, ja, aber sie haben nichts davon. Sie haben dann die Botschaft gehört. Aber wenn wir es nicht für uns annehmen, haben wir keinen Gewinn davon. Aber wenn wir es nicht nur hören, sondern sagen, Herr, danke, dass ich mit all meiner Schuld, mit all meinen Unvollkommenheiten, mit all meinen Ängsten, mit all meinen Sorgen zu dir kommen darf, dann darf ich bei dir Hoffnung kriegen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Wir haben jetzt diesen Bericht gelesen, aber der steht nur einmal in der Bibel. Es gibt kein zweites Samaria in der gleichen Form. Gott macht nicht einfach nur nach Rhythmus und so passiert es immer wieder. Er handelt individuell, aber er führt uns alle an sein Ziel, wenn wir ihm vertrauen. Deswegen die Frage, hast du das Evangelium angenommen und hast du das Evangelium anderen angeboten? Hier lesen wir von den Aussätzigen und sie erleben ein Wunder Gottes. Er hat die feindliche Armee vertrieben und Essen ist zur Genüge da. Und sie haben es angenommen Und nachdem sie es angenommen haben, sind sie zurück zur Stadt und haben gesagt, Leute, es gibt Essen. Kommt und seht. Hast du von dem Brot des Lebens gegessen? Hast du Jesus Christus als deinen Heiland angenommen? Und bist du zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen in die Stadt gegangen und hat gesagt, hier gibt es Leben. Vielleicht kann ich nicht alles erklären, aber ich kann es bezeugen und einladen. Komm und seh. Himmlischer Vater, hab du Dank, dass wir zu dir kommen dürfen durch Jesus Christus. Und wir sehen dürfen, du hast einen Ausweg bereitet für all unsere Schuld. Der Ausweg ist, dass du deinen Sohn gesandt hast, der ein vollkommenes Leben gelebt hat, für unsere Schuld bezahlt hat. Und ich bete, wenn jemand hier sitzt und das schon vielleicht hin und wieder oder sehr häufig gehört hat, aber das immer so als Hörensagen abgetan hat, dass sie heute sich entscheiden, ich nehme das an, ich setze mein Vertrauen in Jesus Christus. Und ich bete für uns, die wir es angenommen haben, dass wir auch mit unseren Sorgen zu dir kommen und dir vertrauen, dass selbst wenn wir den Ausweg nicht sehen, du einen Ausweg hast und dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast. Herr, lass uns das mitnehmen. Nicht nur als, ich habe da was in der Predigt gehört, ich habe da was im Gottesdienst gehört, sondern ich habe eine Hoffnung bekommen, die ich mitnehme in meine Situation, in mein Samaria, in meine Auswegslosigkeit. Aber ich blicke jetzt nicht mehr auf die verschlossenen Tore, auf die Feinde vor dem Tor, auf meinen eigenen Mangel, sondern ich blicke auf den Herrn, der für alles sorgt. Richte unsere Augen auf zu dir, Herr. Wir brauchen dich. Und ich bete, dass du uns gerade auch in der kommenden Woche ausrüstest, diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, auch den Menschen um uns herum weiterzugeben. Zu sagen, da ist Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht in mir. Die Hoffnung ist nicht in dir. Die Hoffnung ist in Jesus Christus. Der Gott der Hoffnung aber gebe euch mit Friede und Freude erfüllt zu werden von ganzem Herzen. Herr, tue dies in unserem Herzen, so bitte ich in Jesu Namen. Amen.